ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da geht es heute um den Museumstrend Immersion und die Frage, mehr als nur Spektakel? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Ob Vermeer, Meister des Lichts in Stuttgart, Fabrique des Lumières in Amsterdam oder Dark Matter in Berlin, seit einigen Jahren schon ist es ein wichtiger Trend in der Kunst, immersive Ausstellungen, Multimedia-Shows zum Eintauchen in Bildwelten. In seiner populärsten Form werden Klassiker der Kunstgeschichte dabei auf Wände und Böden des Ausstellungsraums projiziert und aufwendig animiert. Die Kunst sprengt den Rahmen und wird zum Erlebnisraum. Mit Erfolg. Immersive Roadshows touren um die Welt und werden millionenfach besucht. Kritiker monieren, es gehe nur um Instagram-taugliche Fotos und kaum um die echte Auseinandersetzung. Aber sind Projektionen nicht manchmal faszinierender als das Original? Was ist gute Kunsterfahrung in Zeiten der Digitalisierung? Darüber diskutieren wir heute im SWR Kulturforum. Mit dabei ist Professor Dr. Lilian Haberer, Kunstwissenschaftlerin an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Der Konzeptkünstler Mischa Kubal, der selbst viel mit den Medien Licht und Raum arbeitet, und ich begrüße auch Dr. Nepomuk Schessel. Er ist Kulturmanager und Geschäftsführer von Allegria Exhibitions. Herr Schessel, Ihre Firma macht immersive Ausstellungen zu Frida Kahlo, Dali, Klimt oder Claude Monet. Und aktuell kann man in Stuttgart Vermeer, Meister des Lichts, sehen. Was erwartet die Menschen dort?
Dort erwartet die Menschen ein einzigartiger Künstler, der ja in gewisser Weise fast schon ein Unbekannter in vielerlei Hinsicht für uns ist, aber von dem uns einige wenige, aber doch sehr bedeutende Meisterwerke erhalten geblieben sind. Und unsere Aufgabe ist es, die Menschen zu diesem Künstler hinzuführen, ihm zu erzählen, was war der zeitliche Kontext, vielleicht politisch, wirtschaftlich, aber vielleicht auch künstlerisch eben, und zu sagen, warum ist das ein so besonderer Künstler? Was macht ihn eigentlich aus? Das ist unsere Aufgabe.
Und was ist anders als etwa in einer klassischen Retrospektive mit Gemälden von Vermeer?
Naja, also wenn wir jetzt gerade mal konkret beim Beispiel von Vermeer bleiben, ist es natürlich so, dass es diese wenigen Gemälde gibt. Ich meine, 42 sind es, die uns erhalten sind, beziehungsweise von denen wir wissen. Jetzt ist es natürlich schwierig, all diese Gemälde an einem Ort zu haben. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass wir natürlich ganz anders in der Lage sind, auch ein Narrativ aufzubauen. Also die Menschen einzuladen, die Menschen abzuholen, sie an die Hand zu nehmen und ihnen wirklich im besten Wortsinne zu erzählen, was ist das Besondere an Vermeer. Ohne dass eben, und da sind wir vielleicht auch schon relativ nah am Thema, ohne dass jemand sich wahnsinnig vorbilden muss, um die Kunst auch zu begreifen. Das ist ein Teil, den wir quasi fast schon übernehmen, hinführend zum Original. Denn das ist mir einfach auch aufgefallen, dass ich glaube, in vielen Bereichen der Kultur häufig die dem Konsum vorhergehende Auseinandersetzung mit dem, was denn da gehört oder gesehen werden wird, häufig nicht mehr in der gleichen Form stattfindet, wie ich das von meiner Eltern- oder Großelterngeneration kenne.
Herr Kubal, was schauen Sie sich lieber an? Das Vermeer-Original oder die immersive Ausstellung?
Ich glaube, beides kann man nicht miteinander vergleichen. Es hat in sich immer eine eigene Qualität. Und ich finde, Dr. Schessel hat das auch deutlich gemacht. Es geht offensichtlich hier auch um zum Beispiel Gleichzeitigkeiten. Es geht um ein anderes Eintauchen als der Künstler Vermeer, der ja vor allen Dingen für eher mittelformatige, kleinformatige Malereien bekannt ist. Und das Bedeutsame hier bei Vermeer ist, und deswegen würde ich eine Vermeer-Ausstellung, wenn sie denn möglich wird, das ist ja immer sehr selten, vor allen Dingen eben auch mehrere Arbeiten zusammenzutragen. Das liegt aber eher an sehr praktischen Problemen wie Transportversicherungen und die großen Auflagen, die Leihgeberinnen und Leihgeber an die ausstellenden Institute formulieren. Aber eine direkte Begegnung mit dem Kunstwerk ziehe ich persönlich immer vor, weil hier die immersive Kraft vom Künstler in Format und im Medium eben vorgegeben ist.
Und Frau Haberer, diese Ausstellungen wie Vermeer eben in Stuttgart oder Frida Kahlo oder Dali oder Klimt, die ziehen ja unglaublich viele Menschen an. Das sind Besuchermagnete. Was denken Sie, ist die Faszination?
Ich glaube, das Versprechen, dass da etwas erfahren werden kann, ich meine, das ist natürlich bei der anderen Ausstellung auch so, aber vielleicht die Vorstellung, dass man wirklich eintauchen kann, wobei ich habe mir jetzt auch einige Sachen angeguckt und das Eintauchen, würde ich sagen, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln, dass das so stark ist, denn was ich jetzt gesehen habe, die Machart vieler Ausstellungen ist, obwohl sie natürlich auch beeindruckend ist, weil es vielleicht auch eine Hinführung ist, man kann sich auseinandersetzen, es gibt interaktive Momente, es gibt meistens sozusagen einen immersiven Raum, in dem man sitzt, also sich nicht bewegt und dann werden eben verschiedene Werke der Künstlerin oder des Künstlers projiziert. Man kann auch sozusagen interagieren, also das ist ein Reiz vielleicht, der Austausch, die Interaktion. Was ich aber ein bisschen schade finde jetzt auch beim Sehen, ist, dass es eigentlich doch auch relativ statisch bleibt, weil es gibt ja sehr viele Beispiele auch in der Geschichte, nicht nur der Kunstgeschichte, sondern auch der Bildmedien, der optischen Medien, die schon im 17., 18., 19. Jahrhundert auch sehr viel mit Austausch gearbeitet haben. Aber ich glaube schon auch, dass es eine Faszination ist, dass vielleicht Werke erfahren werden können anders. Vielleicht genau das, was Mischa Kubal eben gesagt hat, das Format sehen, das, was der Künstler oder die Künstlerin entschieden hat für das spezifische Werk, das vielleicht aufbrechen. Also diese Rahmensprengung, glaube ich, ist schon auch ein Moment dieser Ausstellungen, die vielleicht interessant ist für viele.
Herr Schessel, es wäre jetzt, glaube ich, ganz interessant, noch mal ein bisschen mehr darüber zu wissen, wie Sie diese Ausstellung gestalten, also mit was für technischen Mitteln, was für immersiven Mitteln. Was heißt es dann konkret? Was sieht man dann?
Also konkret heißt es, dass wenn man bei uns durch eine Ausstellung läuft, wenn man zum Beispiel in einen VR-Raum kommt, der sieht per se erstmal relativ unspektakulär aus. Ne? Da stehen Drehstühle und es liegen Brillen auf diesen Drehstühlen und die setzt man dann auf und taucht dann, um jetzt wiederum bei Vermeer zu bleiben, in einen Flug über die Stadt Delft ab. Dieses Abtauchen, Immersive, das ist natürlich auch ein Begriff, der wahnsinnig populär gewesen ist jetzt oder auch noch weiterhin ist aktuell, der aber auch mehr beschreibt, was wir erreichen wollen. Wir wollen erreichen, dass wir unsere Besucher über die verschiedenen Mittel und Wege, über den Ausstellungsbesuch, eine Stunde, eineinhalb Stunden, beim Thema halten. Das ist ja heute schon mal eine ganz besondere Herausforderung. Und das ist eben auch deswegen eine Herausforderung, weil der natürliche Konkurrent für die Aufmerksamkeit unserer Besucher in jeder Hosentasche ist, also das Smartphone. Und da helfen natürlich solche Dinge wie die VR oder auch die großen, großflächigen, großformatigen Projektionen wahnsinnig, auch die Menschen bei der Stange zu halten, mit der Aufmerksamkeit bei sich zu halten. Und natürlich können wir nicht verhindern, dass die Menschen dann auch das Smartphone rausholen und dann mal die Projektion und den Raum fotografieren. Aber ich denke mir immer, wenigstens tun sie es und fotografieren den Raum, die Kunst und nicht sind schon wieder, keine Ahnung, bei Candy Crush unterwegs.
Frau Haberer, wir haben jetzt schon öfter über diesen Begriff Immersion gesprochen, den verwendet, aber eigentlich noch gar nicht so richtig definiert, geklärt, was der ist. Und viele haben da sicher Fragezeichen. Was verstehen Sie denn darunter?
Ich würde vielleicht nicht nur sagen, was ich darunter verstehe, sondern erst einmal sagen, wie man Immersion vielleicht fasst. Einmal als Eintauchen eines Objekts in Flüssigkeit. Die Allumgebenheit spielt dabei eine Rolle. Aber was vielleicht ganz maßgeblich ist, ist auch eine Überschreitung eines Rahmens oder eben eine gewisse Rahmenlosigkeit. Und da können wir uns vorstellen, zum Beispiel, wenn wir ein 360-Grad-Panorama haben, ob das jetzt ein historisches ist oder in zum Beispiel einer VR-Erfahrung, dann ist das damit gemeint, dass wir dann eintauchen. Es ist dann natürlich interessant, dass historisch die Immersion eigentlich also immer auch mit Brüchen daherkommt. Also es ist jetzt nicht eine lückenlose Rekonstruktion. Das können wir zum Beispiel auch sehen, dass es in der Literatur, also es ist jetzt nicht nur in den Bildmedien oder so ein Thema, sondern auch in der Literatur gibt es zum Beispiel Erzählungen, die wirklich sehr stark mit Immersionseffekten arbeiten. Julio Cortázar ist da vielleicht ein Begriff. Und eben dieser Gedanke, dass wir quasi hineingezogen werden in diese Erzählung. Was vielleicht sehr wichtig ist dabei, ist auch, die körperliche Einbeziehung. Also wir werden körperlich einbezogen.
Herr Kubal, ist Immersion das richtige Mittel, um Menschen Kunst zu erklären, nahezubringen, zu vermitteln, so wie wir es eben auch in den Ausstellungen, bekannten immersiven Ausstellungen zu tun haben?
Ich bin irgendwie mit dem Gedanken heute Morgen gestartet, dass, glaube ich, diese Immersion vielleicht, wenn wir sie nur von ästhetischer Seite und Vermittlungsseite anschauen, ihr ihr Potenzial politisch zu wirken, also gesellschaftspolitisch zu wirken, unterschätzen. Ich glaube, dass wir seit Platons Höhlengleichnis, diesen wunderbaren Dialog zwischen Sokrates und Glaukon, eigentlich gelernt haben, dass 380 Jahre vor unserer Zeitrechnung die Menschen ja fasziniert wurden oder gezwungen wurden, auf den Schatten zu achten. Und sie hatten keine Wahl. Und die Person, die raustritt und das System analysiert, wird sozusagen von den anderen abgestoßen und sogar getötet. Das heißt, es gibt hier eine erkenntnistheoretische Figur, die Platon schon in seiner Politeia, also in seiner Idee vom Staat, da sind viele Ungerechtigkeiten drin, das ist gar keine Frage. Aber dieses Höhlengleichnis ist aus heutiger Perspektive vielleicht so etwas wie Medienpolitik. Und ich glaube, dass Immersion auch diesen Regeln der Medienpolitik folgt. Das heißt also Kanonisierung, Ausschluss von anderen Aspekten, Fokussierung, das kann man auch in einem guten Sinne tun. Und ich glaube auch, dass die Absichten, die hier auch, wenn man einen Raum betritt und sich in Monets Garten bewegt beispielsweise, das ist ja etwas, was Herr Schessel ja auch verantwortet, dann ist es natürlich mit einem guten Gedanken gemeint. Aber trotzdem gibt es alle anderen Aspekte eben auch. Und sie sind Effekte, die in der Summation möglicherweise auch andere, ich nenne es jetzt fast schon antipädagogische Elemente mittransportieren. Aha. Zum Beispiel auch die Körper, also zum Beispiel die Frage und die Rolle des Körpers. Lilian Haberer hat das gerade ganz gut angesprochen. Rudolf Steiner weist darauf hin, dass das Kino gefährlich ist. Er hat ja 1895, als hat er mitbekommen, dass das Kino seit 1895 großen Zuwachs hat. Und alles passiert vor unserem Auge, alles passiert vor unserem Ohr, aber unser Körper ruht. Und diese Trennung, diese Leibtrennung von dieser Sinneswahrnehmung, das ist ein ganz starkes Prinzip, was tatsächlich eben auch in diesen immersiven Kräften eine Rolle spielt. Man muss sie kennen und ich glaube, Herr Schessel ist sich sehr genau darüber bewusst. Er kommt ja aus einer künstlerisch geprägten Familie, da spielt Musik eine große Rolle. Und das sind ja auch körperliche Resonanzerfahrungen, die man sicherlich auch eben in diese Themen mit einbringen kann. Also ich sehe ein Potenzial, ja. Ich mache einen Gedankenstrich und auch die Gefahr.
Okay, das würde ich mal gerne an Herrn Schessel weitergeben mit vielleicht nochmal einer gewendeten Frage. Wie viel Immersion tut dem Menschen gut? Wie viel vielleicht auch Illusion braucht der Mensch?
Ja, das ist eine interessante Frage. Vielleicht mal noch kurz auf das eingehen, was Herr Kuberl auch gesagt hat. Ich bin da ganz seiner Meinung und muss ihm absolut recht geben, auch wo Sie Rudolf Steiner angesprochen haben und ich sage mal diese frontale, fast schon körperlose Konsum von etwas, was einem vorgesetzt wird. Und deswegen halte ich es auch für wahnsinnig wichtig, dass die Perspektive und die Haltung der Besucher sich über so eine Ausstellung hinweg stetig ändert. Also mal ist der Besucher interaktiv, mal ist der Besucher jemand, der etwas liest, mal nimmt er aber auch körperlich, wenn wir schon jetzt über Monets Garten sprechen, tatsächlich die Düfte in Monets Garten wahr oder hat auch die taktile Umgebung durch die gesamte Ausstellung hindurch. Wenn wir dann jetzt über die immersive Show, wie wir es nennen, wir nennen das ja auch bei uns immer den visuellen Podcast, sprechen, dann ist es uns ganz klar bewusst und das merken wir und wir versuchen damit auch wirklich zu arbeiten und haben immer bessere Ansätze, sage ich jetzt mal, weil wir merken, dass über, ich sag mal, seit dem Theater weg eigentlich, also seit einer Tausenden von Jahren ist es so, dass wir Menschen uns anders erzogen haben, dass frontal wir unterhalten werden. Das heißt, es gibt auch einen ganz interessanten Effekt, wenn ich die Besucher beobachte. Ich sage jetzt mal, die ersten 2 oder 4 Besucher eines Tages definieren häufig, wie sich die Menschen im Raum verhalten. Das ist wahnsinnig faszinierend. Also wenn die ersten 2, 4, 6 Besucher in den Raum eintreten am Morgen und sich auf eine Wand ausrichten, das machen die ganz intuitiv am Anfang, weil wir das eben so gewohnt sind. Also nicht nur über Theater oder Kino, aber eben auch über Fernsehen und so weiter. Dann folgen alle weiteren Besucher dieser Ausrichtung den Tag hinüber. Man bekommt das fast nicht mehr raus aus den Menschen. Das tut mir natürlich weh in einer gewissen Weise, weil ich sage, wir sind doch hier im 360-Grad-Raum. Die Menschen sollen doch eben nicht nur so passiv konsumieren, ja. Sondern sollen sich diesen Raum auch wahrnehmen, sollen sich umschauen, sollen sich darin bewegen.
Herr Schessel, eine kurze Nachfrage dazu. Haben Sie manchmal Besucher, die sagen, das ist uns zu viel, diese 360 Grad, dieses Umfassende, wir hätten gerne weniger?
Es ist ein interessanter Effekt und es ist auch eine Balance natürlich. Also diese Projektionen sind wahnsinnig stark und haben auch einen wahnsinnigen Effekt auf den Körper, auf unser Gleichgewichtssinn, auf unser Sehverhalten. VR auch. VR ist, glaube ich, jetzt nochmal sehr speziell in dem Sinne, aber dass wir wirklich in einen physischen Raum kommen, der sich aber dann so ganz anders verhält, als wir das jetzt von unserer Umgebung sonst gewohnt sind.
Überall bewegte Bilder, ne?
Über die bewegten Bilder in dem projizierten Raum. Das ist für manche Menschen erstmal ein Gewöhnungseffekt. Gleichzeitig, und da komme ich dann, das ist vielleicht auch die Verknüpfung zu meiner vorigen Antwort, setzen wir es natürlich ganz bewusst ein. Also wir setzen natürlich bewusst auch bewegte Böden ein, um den Menschen auch erstmal diesen Moment zu geben, oh wow, hier ist was anderes los und sie dann auch vielleicht erstmal von dem anderen Gedanken, dem sie bis gerade nachgehangen sind, was gerade auf der Arbeit oder in der Familie oder im Freundeskreis los ist, mal kurz ein Stück wegzubewegen und in das Hier und Jetzt zu bringen. Und was wir auch tun, um diesen Moment zu überwinden, und das versuchen wir sehr stark, den Moment zu überwinden, dass die Menschen immer dieses Frontale suchen, ist, dass wir den Fokus auf den Wänden shiften. Also dass wir, ich sage es mal, in einem Moment auf der einen Wand erzählen, im anderen Moment auf der anderen, dass wir den Audioteil, also sowohl die Sprache, aber als auch die Musik, dass wir die im Raum verschieben, um die Menschen so ein wenig zu aktivieren und eben aus diesem passiven Konsum ein wenig rauszuholen.
Dass sie so durch den Raum laufen, ne?
Und dass sie mal durch den Raum laufen. Oder ich sage jetzt mal zumindest mal den Kopf drehen. Ja, das ist ja schon mal was.
Ja.
Also das ist uns ein großes Anliegen tatsächlich.
Ja, das ist interessant. Herr Kuba, Sie sind ja selbst Lichtkünstler, Konzeptkünstler und arbeiten aber mit, ja, fast im Gegenteil, also vergleichsweise einfachen technischen Mitteln, mit Projektoren, mit Spots, Leuchten, mit beweglichen Lichtstrahlen, die sich eben durch, ja, die Spiegelung in Fenstern, Diskokugeln oder Folien eben so reflektieren und dadurch bestimmte Raumsituationen schaffen, denen man sich sicher auch verlieren kann, versinken kann. Würden Sie sich auch als immersiv beschreiben und vielleicht auch grundsätzlich, was machen Sie anders? Fühlen Sie sich da gerade als so ein Gegenbild dazu?
Also ich weiß nicht, ob ich mich als Gegenbild beschreiben muss, aber ich glaube, nein, ist ja immer eine Frage der Selbstwahrnehmung. Ich finde ja, wir reden ja ganz offen über Methode und Zugangsformen und deswegen möchte ich da gar nicht so eine Front da formulieren. Ganz im Gegenteil, ich denke, dass die Dinge miteinander, ich habe mir ja eben das auch sehr aktuell angeschaut in Köln letzte Woche und bin rein und bin auch einer der Ersten gewesen, also 10 Uhr, erste Schicht, und habe auch das, was Herr Schessel gesagt hat, genau beobachtet. Man kommt rein und da ist so ein suchender Blick, also wie verhalten sich die anderen. Ich habe zum Beispiel nur einmal ganz kurz gesessen, um zu probieren, was passiert, wenn man sitzt. Da ist der Bewegungsradius natürlich deutlich eingeschränkter. Wir haben eben nun mal eine 270-Grad-Panoramaperspektive, das ist uns physiologisch vom Sehen her sozusagen organisch mitgegeben.
Und 360 Grad aber ist zu viel quasi.
Da ist schon richtig was los. Und dann gleichzeitig passiert natürlich, die Themen werden ja auch gespiegelt. Das hat natürlich die Projektion oder der Raum hat das natürlich berücksichtigt, diese Möglichkeit. Und dann passieren natürlich Dinge auch, dass man sich unterschiedlich orientiert. Und man merkt auch, das Publikum verhält sich unterschiedlich. Manche setzen sich auch, um sich zu festigen, also um sozusagen den Standort zu markieren. Denn die Projektion geht ja auch über den Boden. Und durch den Sound, der eben 360 Grad ist, ist natürlich eine sehr, sehr starke Wirkung. Das ist natürlich etwas, was ich denke, was auch mit der Musik zu tun hat, dieses sich komplett in diesen Resonanzraum zu bewegen, also zu vergessen seine physische Limitation und sich einzugeben. Das ist eine ganz, ganz große Kraft. Und ich sage ja eben, das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man das benutzt. Die Technik ist dafür da, man kann das einsetzen. Ich glaube, es braucht ein Bewusstsein darüber. Ich habe einen soziopolitischen Gedanken versucht zu implementieren. Der gilt natürlich auch für andere, gilt auch für mich, wenn es darum geht, solche Räume zu schaffen.
Was heißt das
der Unterschied? Ja, ich versuche einen Unterschied zu machen, und zwar ganz deutlich. Ich glaube, dass die in den künstlerischen Produktionen, da schließe ich meine mit ein, da geht es darum, dass von vornherein ja aus der Idee heraus der Raum entsteht. Und anders, ich muss es ja jetzt vereinfachen, und anders ist es eben natürlich bei Monets Garten. Da gibt es ja schon zum Beispiel diese 4x6 Meter großen, wunderbaren Bilder. Und gleichzeitig, es gibt ja die Möglichkeit sozusagen, die auch direkt live auch zu sehen. Also vielleicht nicht in der Summation, nicht alle auf einmal, aber es gibt eben Teilbegegnungsmöglichkeiten. Und die werden jetzt sozusagen verändert. Die werden animiert, die werden bewegt, die werden mit Sound unterlegt und die werden vor allen Dingen aus ihren Dimensionen durchaus verschoben. Ja, die bekommen sowas Allumfassendes. Und das ist ja sozusagen nicht die Konzeption des Künstlers Claude Monet gewesen, sondern das ist die Konzeption dieser immersiven Umnutzung. Und bei mir ist es so, dieser Raum entsteht von vornherein als Raum. Und das heißt, es gibt also keine Trennung, da gibt es nicht vorher eine andere Version und die wird dann sozusagen jetzt, ich sage jetzt mal, in ihrer Dimension und in ihrer Medialität verändert. Diese Transkription, die bei den immersiven Räumen stattfindet, da setzt mein, vielleicht ist auch eine Kritik, aber es ist zuerst einmal eine Frage, ist es notwendig? Ist es notwendig, dass man Monet oder Dali so überträgt? Oder bilden sie nicht schon in unseren Köpfen etwas aus? Ich möchte hier an der Stelle Peter Sloterdijk zitieren. Ich habe ihn mal gefragt, ich sag, wie er denn persönlich diese 3D-Kinoentwicklung empfindet. Der
Philosoph,
sagt, das ist Rückschritt. Der Philosoph, genau. Er war mein Rektor damals in Karlsruhe, der sagte zu mir, das ist ein Rückschritt. Der Mensch ist ja in der Lage, aus einem zweidimensionalen Bild ein Bilduniversum zu denken. Und er ist auch in der Lage, aus einem Text, aus einem Klang, ein Klang oder eben auch ein Sprachuniversum zu denken. Warum verkürzen wir diese Möglichkeiten, indem wir das Allumfassende, was im Gehirn entsteht, wir sind nun mal multisensual und sind so komplex, warum verkürzen wir das, indem wir das sozusagen als Angebot in den Raum projizieren? Das könnte, und das ist meine Kritik auch bei jungen Menschen, wenn wir die sehr stark an diese Möglichkeiten heranführen, verkürzen wir eventuell die Möglichkeit der Fantasie, also sich etwas selber mit die Vorstellungskraft zu trainieren. Auch das ist ein Muskel. Fantasie ist ein Muskel, den man trainieren muss. Deswegen ist Literatur in Büchern und nicht auf einem Kindle oder auf einem iPad total wichtig, weil Haptik, Bewegung und Linearität und Alphanumerik sind eben weltbeschreibende Systeme und die sollten möglicherweise auch noch stärker in den Blickpunkt der Pädagogik gerückt werden.
Darf ich da direkt gleich einhaken?
Frau Haberer, ja genau, Sie wollte ich ohnehin fragen. Ja.
Das ist eine sehr schöne Vorlage, Misha, was du gesagt hast. Und auch Herr Schessel, denn indirekt, du hast zwar das Soziopolitische erwähnt, aber indirekt hast du den sozialen Raum angesprochen. Und der soziale Raum, das ist ja etwas, was vielleicht die Immersion nicht unbedingt verstärkt, aber was vielleicht einen anderen Effekt gibt. Und ich glaube, dass wir vielleicht berücksichtigen müssen, dass natürlich heute durch dieses ubiquitäre Nutzen, also das heißt wirklich dieses, dass wir quasi
überall, ne?
Immer überall sind, aber dass wir auch gleichzeitig analog und digital sind. Also dass wir ständig sozusagen zwischen diesen verschiedenen Räumen unterwegs sind und uns ganz selbstverständlich dazwischen bewegen. Das heißt nicht, dass nicht trotzdem auch der imaginative Raum angesprochen werden kann. Und ich glaube, einen wichtigen Punkt, den hatte Herr Schessel auch gesagt und den hast du eben erwähnt, Misha, der soziale Raum. Das heißt, wir sehen andere Personen, die agieren. Wir interagieren mit anderen. Wir sind in Räumen unterwegs. Natürlich, wenn wir jetzt in einem VR-Raum sind, dann sind wir quasi mit geschlossenen Augen unterwegs. Wir können nur noch akustisch wahrnehmen, was passiert. Aber da wir ja soziale Wesen sind, und das ist, glaube ich, das Maßgebliche, das finde ich das Interessante daran ist, wie gehen denn jetzt eigentlich, und da würde ich jetzt nochmal sozusagen von der Seite die zeitgenössischen oder vielleicht auch deine Arbeiten mit hineinbringen, Misha. Wie gehen KünstlerInnen mit diesen Fragen des Ubiquitären, also des zwischen digitalen und realräumlichen Unterwegsseins um? Wie reagieren sie darauf? Wie arbeiten sie interessant so mit Brüchen, mit Herausforderungen, vielleicht auch mit politischen Interventionen, um bestimmte Dinge anzuregen und Fragen anzuregen, die vielleicht sonst nicht aufkommen? Und ich würde jetzt ganz gerne bei der Gelegenheit, weil wir ja eben schon, oder Sie hatten angefangen, Herr Lang, von der Arbeit von Misha Kubal zu sprechen, ich würde ganz gerne an die Installation Resonant 2017 im Jüdischen Museum erinnern, denn da hattest du, Misha, die Architektur aktiviert. Und das ist auch ein ganz wichtiger Moment, über den wir jetzt eben noch nicht so stark gesprochen haben, dass es ja immer auch eine Architektur der Ausstellungen gibt. Und du hast sozusagen die Architektur des Jüdischen Museums verwendet, hast mit Licht gearbeitet, hast sozusagen den Raum aktiviert, hast mehr oder weniger einen Diskurs etabliert, und zwar nicht nur über das Licht und über uns, die wir quasi in den Räumen unterwegs waren und interagiert haben, sondern auch über den Sound. Du hast ganz, ganz viele SoundkünstlerInnen eingeladen, quasi kurze Soundbeispiele zu machen. Und ich glaube, das ist ja eine Art, die auch Immersion erzeugt, ohne dass wir jetzt sozusagen mit aufwendigen Projektionen zu tun haben.
Also Sie sagen quasi, ich versuche es nochmal zu übersetzen, das Beispiel Misha Kubal zeigt, wie man mit immersiven Techniken umgehen kann und dabei gleichzeitig irgendwie kritisch mit unseren Sinnen umgeht und auch den Raum quasi besser untersucht, genauer untersucht und das nicht einfach nur reinsetzt, sagen Sie ja.
Genau. Und vielleicht nochmal, um jetzt den Connex, wir waren ja eigentlich bei Monets Garten, da ist es vielleicht ein bisschen anders, dadurch, dass wir jetzt sozusagen diese sozialen Räume haben, dass ja diese Museen und die Ausstellungsräume eigentlich auch soziale Räume sind, an denen sich die Leute treffen mit Kaffee und so weiter und so fort. Und das ist natürlich in der Ausstellung jetzt in den Monets Garten oder vielleicht auch in der Vermeer-Ausstellung jetzt eher konzentriert, weil man einfach nur sieht, wie andere aktiv werden. Aber das Interessante ist, es geht ja auch wirklich darum, die, also sozusagen Fragen zu aktivieren. Wie gehen wir, wie reagieren wir darauf, wie reagieren wir auf die, die Überwältigung oder also auch diese Fragen von Kommentierung in Ausstellungen. Und das ist ja etwas, was Künstlerinnen jetzt der Gegenwart zum Beispiel sich sehr stark auch, mit dem sie sich auch sehr stark beschäftigen. Also wie verhält man sich eigentlich in Ausstellungen?
Herr Schessel, Sie möchten da bestimmt gleich was dazu sagen. Ich würde aber gerne noch eine Frage mitgeben, nämlich den Punkt der Kunstgeschichte. Wenn man da zurückschaut, dann sieht man eben, dass es auch eine ganze Menge Vorläufer eigentlich gibt, die immersive Techniken ja schon in der Vergangenheit verwendet haben. Also barocke Wandmalereien, Kirchenfenstergestaltung, Transparentbilder, Panoramen oder Dioramen. Also Techniken, wo man eben, ja, zum Beispiel in Paris gab es es 1820er Jahre, wo man richtig Menschen eingeladen hat, dass die da so transparente Leinwände, die durch trickreiche Lichttechnik in der Lichtstimmung verändert wurden, dass die eben solche Vorführungen regelrecht besuchen konnten. Das Interessante daran ist aber, dass diese ganzen alten Techniken eigentlich damals auch nur ein bisschen ein Hype waren, ein Trend, der irgendwie dann auch nach einer Zeit, naja, die Besucher verloren hat. Haben Sie nicht manchmal Angst, dass das bei diesen Ausstellungen auch passieren könnte?
Es ist schön, dass Sie es ansprechen, weil mich das gleich auch wieder zu einem Kommentar von Mischa Grubal zurückführt. Aber vielleicht mal erstmal zu der Frage, Ihrer Frage mit dem Hype oder dem Trend. Ich glaube, es ist eine Frage, wie begreift man das Ganze, was da gerade passiert? Ich begreife diese Art Ausstellungen und auch die Mittel und die Techniken, der wir uns bedienen, um das zu erzählen, was wir erzählen wollen über den Künstler, über eine Zivilisation oder was auch immer es sein mag, erstmal nur als genau das, als ein Mittel, etwas zu erzählen und zu transportieren. Ich gehe davon aus, dass wir hier unter Umständen, die Zeit wird es zeigen, eine neue Erzählform haben, vielleicht ein neues Genre haben, das sich aber natürlich ganz am Anfang befindet. Also ich gehe heute davon aus, dass wir in 20 Jahren auch, ich sag mal, das, was oder das evolutionierte Ergebnis dessen, was wir heute als immersive Ausstellung bezeichnen und kennen, auch noch weiterhin haben werden, dass die aber ganz anders aussehen werden. Also das für mich ist es nur ein weiterer Raum, wie jetzt die Literatur, die Musik, das Kino oder sonst viele auch, es sind, um eine Geschichte zu erzählen und es auszudrücken. Und das ist vielleicht, auch weil Sie die Kunstgeschichte ansprechen, vielleicht das Interessante. Und die Frage hat auch der Herr Kubal nochmal aufgeworfen, ist es denn notwendig, den Künstler in dieser Form darzustellen? Und das bringt mich, ich komme ja auch viel aus der Musik, oder erinnert mich ganz stark an eine Diskussion, die in der Musik sehr stark stattfindet, vor allem vor einigen Jahren, und zwar die Diskussion um die sogenannte historische Aufführungspraxis. Mhm. Also reden wir über Bach, spielen wir das jetzt mit einem modernen Symphonieorchester oder reden wir über ein Orchester, das damals korrekt historische Instrumente verwendet.
Soll es so klingen wie damals?
Also soll es so klingen wie damals.
Muss das sein?
Ja, genau. Und also man muss dazu wissen, also damals gab es eben keine Hörner mit Ventilen, wie wir sie heute haben. Das heißt, der Ton ist deutlich fragiler, geht häufiger mal daneben. Bei den Streichern hatten wir Darmsaiten, keine Stahlsaiten. Das heißt, der Klang ist weniger brillant, ein bisschen dumpfer, ein bisschen leiser, auch fragiler.
Ja, für was plädieren Sie?
Naja, also das ist natürlich jetzt die Frage. Wir befinden uns natürlich im Heute und haben auch heutige Hörgewohnheiten. Aber wichtiger als für das, was ich plädiere, ist vielleicht die Frage, was hätte denn der Künstler gemacht, wenn er unsere heutigen Möglichkeiten gehabt hätte? Das ist natürlich eine reine Interpolation und unter Umständen auch eine Unterstellung. Ja? Mhm. Aber es ist doch sehr interessant.
Das ist spannend.
Und das bringt mich, noch ganz kurz, das bringt mich jetzt nämlich zurück zu Monet. Ja, also das kann man vielleicht bei vielen anderen Künstlern auch nochmal viel kritischer hinterfragen, aber gerade bei Monet der hat ja selbst in seinen Bildern in gewisser Weise eine Immersion angelegt. Deswegen hat er sie ja gerade die Seerosen so wahnsinnig großformatig gemalt, ne? Hat sie auch ohne Horizont, ohne Perspektive gemalt. In einem seiner Briefe hat er es so beschrieben, als er möchte, dass man keinen Horizont mehr erkennt, so als ob man in die Seerosen eintaucht. Also da sind wir ja schon wirklich sogar im Wortsinne bei der Immersion selbst. Ja, spannend. Und das finde ich gerade in diesem Moment wahnsinnig spannend, ja, weil es eine analoge Diskussion eigentlich zur historischen Aufführungspraxis ist.
Ja, nur noch kurz diese kleine Frage, Herr Schessel, das wollte ich Sie nämlich ohnehin ja fragen. Also würden Sie dann sagen, Monet ist derjenige, der von all Ihren Ausstellungen eigentlich diese immersiven Techniken am meisten schätzen würde, neben Vermeer, Frida Kahlo, Salvador Dali?
Das kommt immer ganz drauf an, auf was man das Augenmerk legt. Ich sage mal, von der Visualität her, wie gesagt, es ist eine Unterstellung und ich empfinde mich als anmaßend, aber man könnte es zumindest ihm mal in den Mund legen.
Na, einfach mal raus mit der Sprache.
Genau, ich sage ja, man könnte es ihm zumindest in den Mund legen. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, nachdem, ich habe ja vorhin den Begriff des visuellen Podcasts schon verwendet, und ich finde, dass es sich zum Beispiel auch für Frida Kahlo wahnsinnig gut eignet. Und zwar aus ganz anderen Gründen. Und da kommen wir wieder dazu, was ist dieser Raum eigentlich? Was ist das Immersive eigentlich? Ja. Und aus meiner Sicht eben eine neue Erzählform. Okay. Und warum eignet es sich aus meiner Sicht für Frida Kahlo so wahnsinnig gut? Denn ihr Werk ist immer sehr geprägt von ihrem Erleben, von ihrem Seelenzustand, von dem Schmerz, den sie ja quasi konstant aus verschiedenen Quellen über ihr Leben weg immer empfunden hat. Und sie hat aber aus dem Schmerz zusammen mit ihrer Malerei immer ja auch wieder Kraft geschöpft, Mut geschöpft, Inspiration geschöpft und gleichzeitig aber minutiös Tagebuch geführt. Und das zusammenzubringen und in eine Wirkung und in einen Zusammenhang zu stellen, hat natürlich auch etwas Immersives und etwas sehr emotional Berührendes. Okay. Und deswegen glaube ich auch, dass das sich wiederum sehr gut eignet, ehrlicherweise.
Okay, Frau Haber.
Da dürfte ich gerne mal einhaken. Es ist interessant, wie Sie das beschrieben haben. Sicherlich kann man das auch sozusagen aus dieser Perspektive sehen, aber Sie verkennen ja dabei, dass es eine politische, eminent politische Künstlerin war. Und das ist eben so eine Frage, die dabei so ein bisschen verloren geht. Und zum Beispiel jetzt, Sie hatten eben auch noch Monet angesprochen. Monet hat ja auch sehr viel fotografiert. Er hat seinen Garten jahreszeitlich angelegt. Also es gibt sehr, sehr viele weitere Aspekte. Ich finde
aber kurz zum Politischen, dass Sie gesagt haben, finden Sie, das geht da unter, das Politische, oder was meinen Sie damit?
Genau, also ich würde sagen, für mich fehlt sozusagen, also das, ich wollte jetzt nicht die Kritik nochmal wiederholen an dem Monets Garten oder auch an den anderen Beispielen, da ich ja finde, dass es eine erweiterte Form ist. Man kann das natürlich machen, man kann diesen Erfahrungsmoment natürlich machen. Ich will nicht sagen, dass das nicht stattfinden soll, aber ich würde eben sagen, es fehlt mir einfach die politische, die soziopolitische, die gesellschaftliche Komponente, weil sie konzentrieren das zum Beispiel auf Frida Kahlo alleine, sie konzentrieren das auf Monet alleine, sie konzentrieren es nicht sozusagen auf die Interaktion, auf die historischen Kontexte. Ich weiß, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben bei der Vermeer-Ausstellung, habe ich auch gesehen, sie haben da rekonstruiert, also Delft in der Zeit, im 17. Jahrhundert, aber sozusagen es fehlt sozusagen die Klein-, also mehr oder weniger das wirklich Hineingehen in diese Mikrogeschichten, in die historischen Situationen. Also ich würde jetzt als Beispiel nochmal sagen, wenn ich jetzt mich auf Frida Kahlo konzentriere, ich hatte eine Ausstellung in Venedig gesehen zum surrealistischen Künstlerinnen. Und da ist es eben so, dass sie wirklich das Umfeld, also natürlich nicht nur jetzt ihren Werdegang, ihre Biografie, sondern sozusagen auch den künstlerischen Kontext, den künstlerischen und künstlerisch-politischen Kontext gesehen haben. Diese historischen Beispiele, nochmal zu den historischen Beispielen, den kunsthistorischen
Diorama Beispielen und so, ne?
Genau, das Diorama. Da wollte ich jetzt sagen, zum Beispiel, wenn Sie an die barocken Beispiele denken, da ist es ja wirklich so, dass es um ein erhebendes Moment geht, ein Aha-Erlebnis. Es geht um ein, also wirklich, wenn Sie im Würzburger Schloss stehen, in der Architektur von Balthasar Neumann, gucken auf dieses Deckengemälde von Tiepolo nach oben und Sie sehen quasi, da öffnet sich eine Architektur und da öffnet sich der Himmel und sozusagen Sie haben einen freien Blick mit einer Immersion übersetzt, ist das natürlich auch interessant, wenn Sie nicht an dem bestimmten Ort sein können. Aber da ist es wirklich so, dass es um diesen Moment geht. Und ich glaube, wenn jetzt sehr, sehr viele Dinge in diesen Projektionen immer wieder ornamental vereinzelt werden, wiederholt werden und so weiter, dann geht vielleicht dieser Moment verloren. Und interessanterweise auch, wenn Sie jetzt diese, es gab ja sozusagen dieses Pleorama in Breslau Anfang des 19. Jahrhunderts, 1831, wo man sozusagen so eine Bootsfahrt auf dem Golf von Neapel gemacht hat. Das war so eine Art doppelseitiges Panorama. Das heißt, das Publikum saß in der Mitte in einem Schiff und das Schiff hat sich bewegt und die Leinwände sind vorbeigezogen. Das Interessante ist, dass das ja wirklich alles gemalt wurde. Es war wirklich sehr aufwendig. Es war natürlich auch auf den Effekt ausgerichtet.
Das erinnert schon sehr an diese Ausstellung, ne?
Also, genau. Also ich will nur sagen, es gab auch Momente, wo sozusagen Dinge sich bewegen und so weiter und so fort. Und das gab immer diese Sehnsucht auch. Und ein Moment ist natürlich auch diese Frage, Herr Lang, Sie haben vorhin das Diorama erwähnt von Daguerre. Also es gibt eben diese Frage, ob man an einer Stelle irgendwie in diesem Rundbau in Paris, ob man da sozusagen stehen bleibt, an einer bestimmten Stelle ist oder sozusagen andere Formen von Panoramen hat oder so, wo man zum Beispiel auch durchlaufen kann, wo man selber eigentlich auch noch eine körperliche Erfahrung hat. Mhm. Und das ist ja ein Moment, finde ich, der jetzt irgendwie interessanterweise gar nicht unbedingt viel neuer ist, aber der doch wieder als was Wichtiges wahrgenommen wird, nämlich diese Frage von, ja, wie reagieren wir eigentlich mit allen Sinnen? Und da würde ich gern als letzte Wendung noch zu sagen, dass die Immersion ja auch in der akustischen Hinsicht funktioniert. Ja. Denn wir haben interessanterweise ein Projekt an der KHM, also ein ehemaliger KHM Kunsthochschule für Medienstudent, Thomas Meckel, der arbeitet mit Blinden an Fragen von Immersion. Also es gibt jetzt quasi sozusagen Virtual-Reality-Erfahrungen für Blinde, beziehungsweise natürlich auch für sehende Leute, die eben nur über die Akustik funktionieren. Und das finde ich einen so interessanten Moment, da ich denke, dass, Sie kennen das ja alles, haben ja auch viele Künstlerinnen schon gemacht, Janet Cardiff, George Bruce Miller und andere, die eben quasi mit binauralen Klang gearbeitet haben. Und dieser binaurale Klang ist ja wirklich etwas, was uns körperlich so einbezieht, dass wir quasi den Eindruck haben, dass wir es hören, dass es
also
im Raum ist.
Auf jeden und Fall viele spannende Entwicklungen. Ja. Mhm. Ja. Genau. Lassen Sie uns vielleicht mal einen Strich drunter ziehen und vielleicht nochmal zu dieser Grundfrage zurückkommen, nämlich Herr Schessel, die hatten wir schon mal, aber ich möchte da gerne nochmal nachfragen und wäre auch meine letzte Frage. Wie viel Immersion, wie viel Illusion brauchen wir heute in dieser Gegenwart?
Naja, also das, wie viel braucht man, wie viel möchte man? Ich glaube, eines ist wichtig, Frau Haberer hat auch immer das Soziale und auch das Politische mit angesprochen. Und ich glaube, ein Teil ist wichtig. Auch in den immersiven Ausstellungen kommen Menschen zusammen. Es hat etwas Soziales. Soziale Interaktion ist auch der Kitt, der unsere Gesellschaft am Ende irgendwie zusammenhält. Und das ist auch etwas, was uns in unserem Handeln eigentlich immer bestimmt hat, dass wir gemeinsames Erleben von Menschen, gemeinsames kulturelles Erleben von Menschen ermöglichen wollen. Deswegen sind wir zum Beispiel auch in der Pandemie als Konzertveranstalter nie dazu umgeschwungen, um Livestreamings zu machen, sondern wir haben immer gesagt, nein, unser Raum ist der Konzertsaal oder eben der Ausstellungsraum. Und wenn Menschen hier zusammenkommen, gemeinsam etwas erleben und Frau Haberer hat es auch so schön erwähnt, dann danach vielleicht auch das Erlebte besprechen und sich austauschen und dazu eine Gemeinsamkeit finden, dann ist eigentlich das unser Ziel. Und wenn wir das schaffen, indem wir den Menschen solche Angebote machen und sie sich innerhalb dieser Angebote dann auch noch mit aus unserer Sicht wertvollen Künstlern beschäftigen, denn das sind ja immer Angebote, Einstiegsangebote, die wir da machen, dann glaube ich, hat es durchaus einen großen Wert. Deswegen verwende ich auch, und das ist vielleicht jetzt mehr auf Ihre Frage bezogen, wie viel Immersion braucht man? Ich glaube, es gibt da auch ein zu viel, nämlich in dem Sinne, dass wir aus genau den Gründen, die ich gerade beschrieben habe, VR-Brillen, in die man ja wirklich auch nur alleine erfährt, immer nur als Zusatzangebot machen. Die Hauptsache spielt sich eigentlich immer im immersiven Raum, in der immersiven Show ab, die man eben auch gemeinsam erlebt. Die Immersion, das Eintauchen ins Wasser, wie es Frau Haber auch so schön beschrieben hat, beziehungsweise wie es ja auch definiert ist. Wenn man das wirklich bis zum Ende konsequent durchdenken würde, wäre das ja alleine. Und das wäre auch falsch, insbesondere wenn es darum geht, Kultur zu erfahren. Denn das sollte immer auch ein sozialer Aspekt mit dabei sein.
Mischa Kubal, wenn Sie jetzt vielleicht an einfach so die kunstinteressierten Menschen denken, was würden Sie denen sagen? Sollten die sich vielleicht
generell mal kritischer mit diesen immersiven Techniken auseinandersetzen, da vielleicht auch manchmal mehr Abstand dazu nehmen? Oder was würden Sie vorschlagen?
Also ich finde es erstmal richtig, sich mit diesen ganzen möglichen Kulturpraxen auseinanderzusetzen. Das müssen wir einfach, weil wir, das sind wir unserer Zeit, unserer Gegenwart schuldig, dass wir, ob wir künstlerisch tätig sind oder kritisch oder eben auch initiatorisch, das ist ja jetzt auch die Zusammenstellung unserer Runde. Und da haben wir verschiedene Aufgaben. Und ich habe für mich einfach die Idee, ich schaue mir das an, ich gehe da auch mit anderen rein. Ich kann viele Aspekte, die Herr Schessel angesprochen hat, nachvollziehen. Ich finde, bei dem Zusammenkommen, bei der Zusammenkunft passt nicht ganz zu meiner Beobachtung. Viele sind doch dann eher auf sich selbst gestellt. Und danach ist eben nicht, ich sag mal, Exit to the Think Tank, sondern Exit to the Gift Shop. Das heißt, man kommt dann nochmal in die, kann nochmal ein tausendteiliges Puzzle mitnehmen. Das ist auch alles irgendwie in Ordnung.
Das machen ja aber andere Museen auch so.
Ich weiß. Und ich verstehe, Herr Schessel, ich unterschätze auch nicht die wirtschaftliche Notwendigkeit. Natürlich gehen Sie da ein großes Risiko ein. Ich würde sagen, nicht die Frage so sehr, wie viel Immersion oder wie viel Illusion wir brauchen, um eine Gesellschaft voranzutreiben, natürlich einen großen visionären Raum. Und da kann tatsächlich Immersion, da kann auch Illusionistisches als Input durchaus wirken. Hier geht es um die Dosis. Ich glaube, dass das gerade einen wahnsinnigen Boom erlebt. Und das hat damit zu tun, dass es eine Sehnsucht gibt, einzutauchen und nämlich auszusteigen aus der zum Teil für viele sehr bedrängenden und auch schwierigen Komplexität von Realität. Da wird er sozusagen ein einfacher Raum, wo man 2 Stunden sich entziehen kann. Das schafft auch das Kino, natürlich. Es schafft auch ein tolles Konzert. Aber die Frage ist, und das ist, glaube ich, die Aufgabe der Kunst. Wir nutzen diese Mittel, aber am Ende gehen die Leute mit einer Frage raus und sie müssen sich doch wieder mit der Realität beschäftigen. Es gibt da eben doch nicht die Möglichkeit, sich dem zu entziehen. Deswegen Illusion ist auch eine Gefahr. Wir wissen das, dass wir das, wenn wir dezidiert auch über Möglichkeiten von Bewusstseinserweiterung nachgedacht haben, in den 60er, 70er Jahren waren da Drogen ein ganz großes Thema. Und ich glaube, dass da auch hier immer ein Potenzial war. Das wurde ja auch wissenschaftlich begleitet. Wenn es aber zu Missbrauch kommt, kommt es zu Abhängigkeiten. Und da sehe ich auch eine gewisse Gefahr. Und wir hatten das ja auch, das Thema, inwieweit wir sozusagen gegen diese ständige Verfügbarkeiten von illusionistischen Aussteigermodellen, ob das TikTok ist, Instagram oder irgendwas auch immer. Die Leute können entweichen. Und wir brauchen einen höheren Fokus mit der Idee, wie wir mit einer Gesellschaft umgehen wollen, wie wir unser gemeinsames Leben gestalten wollen. Und ich sage, da kann im höchsten Fall die Immersion und auch diese Form der Auseinandersetzung mit Künstlerinnen und Künstlern des 20. oder 19. Jahrhunderts, was auch immer, wie weit man zurückgehen mag, kann da nur ein Impuls sein. Ich finde, es hat eine Berechtigung, auf jeden Fall, aber es braucht auch eine kritische Einrückung und ich glaube, dass wir das heute oder jetzt auch in der Diskussion ein Stück weit versucht haben.
Okay, Frau Haberer, mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Haben Sie vielleicht einen Tipp, was für einen Künstler oder welche Künstler man sich vielleicht für eine spannende Immersion in Ihrem Sinne, wie Sie das eben spannend finden, anschauen könnte, im besten Fall sogar im süddeutschen Raum?
Ja, es gibt im Moment eine Ausstellung von Hito Steil in der Kunsthalle Mannheim. Hell yeah, we fuck die. Sie beschäftigt sich dann auch mit Internet, die meist verwendeten Wörter sozusagen, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde, genau. Und sie hat da eine, ja, ganz interessante, nicht nur immersive, sondern auch vor allem kritische Arbeit daraus gemacht.
Die meist verwendeten Wörter im Internet, meinen Sie, oder wie?
Genau, im Internet. Im Internet. Und das könnte man sich ansehen, was ich aber auch interessant finde, das ist jetzt leider nicht im Süden, sondern in Berlin im Kraftwerk von Laure Prouveau. Die hat sich mit Quantenphysik auseinandergesetzt und hat da eine, wie ich finde, eine sehr interessante, auch immersive Ausstellung gemacht, ohne aber sozusagen nur auf Überwältigungseffekt zu setzen. Und zwar, das ist in diesem unglaublichen Industriedenkmal, in dem Kraftwerk in Berlin.
Kreuzberg.
Da gibt es verschiedene kleine Installationen, aber eben eine große Installation, wo man liegend quasi von unten auf den Screen blickt und sozusagen zu ihrem Flüsterton und verschiedenen Bildern auch als gemeinschaftliche Erfahrung eine künstlerische Perspektive auf Quantenphysik erfährt.
Sehr schön. Also eben, ob Hito Steyerl in Mannheim oder Le Prévost in Berlin oder Vermeer, Meister des Lichts in Stuttgart. Es gibt auf jeden Fall viel Spannendes zu sehen. Das war das SWR Kulturforum Museumstrend Immersion. Mehr als nur Spektakel. Es diskutierten Professor Dr. Lilian Haberer, Kunstwissenschaftlerin an der Kunsthochschule für Medien in Köln, Mischa Kubal, Konzeptkünstler, Dr. Nepomuk Schessel, Kulturmanager und Geschäftsführer von Allegria Exhibition GmbH. Und am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.